Und zwar sprechen wir jetzt mit einem Vertreter des Netzwerks Freiheit für alle politischen Gefangenen aus Magdeburg. Guten Abend erstmal. Steht die Verbindung? Kannst du uns gut hören?
Ja, guten Abend, Wolfgang.
Ja, alles klar, super. Wir hatten mehrere Male, also zweimal schon mit Thomas Mayer-Falk über die Auswirkungen von Corona, also dieses Virus berichtet, also das, und er hat das sehr konkret, sehr anschaulich geschildert, aber der Punkt ist natürlich so, dass er im Knast sich befindet, das heißt, er hat wenig Informationen und konnte das überwiegend nur auf seinen Knast, also in Anführungsstrichen auf Freiburg, vor allem auf den normalen Knast und auf die Sicherungsabteilung schildern. Also das heißt, das fehlte da sehr viel. Und ich würde gerne, oder ihr habt im Gefangeneninfo einen neuen Artikel geschrieben, wo er euch mit Corona im Knast auseinandergesetzt hat. Vielleicht so am Anfang, was ich auch mit dem Thomas auch gesagt hat, dass er eigentlich Knast schon beschissen ist, wie ihr es auch, glaube ich, geschrieben habt. Vielleicht kannst du so in 4-5 Sätzen kurz sagen, was Knast vor Corona bedeutet hat.
Ja, erstmal muss man das, glaube ich, auf zwei Ebenen betrachten. Also ich fange jetzt gleich mit Corona an, die Knäste sind ja so schon, man ist so schon isoliert in den Knästen und es gibt wenig Kommunikation nach außen. Und jetzt mit Corona hat sich das verschärft, massiv verschärft, wobei man die Maßnahmen des Staates in Bezug auf die Corona-Krise bzw. die Probleme damit, glaube ich, auf zwei Ebenen betrachten muss. Das eine ist, dass die massive Einschränkung der Rechte der Gefangenen durch bestimmte vermeintliche Schutzmaßnahmen und der andere Aspekt ist einfach der Schutz vor Corona bei den Gefangenen, der in der Form ja auch so nicht gegeben ist. Also man hat in den Knästen so schon eine schlechte medizinische Versorgung und die Corona-Krise verschärft die Situation natürlich. Also angefangen von Masken über Desinfektionsmittel, das gibt es ja alles nicht. Das ist so die eine Ebene und wie gesagt, die andere Ebene ist der völlige Wegfall der Rechte, die die Gefangenen sich über Jahrzehnte sozusagen erkämpft haben. Seien es Gemeinschaftsaktivitäten, die nicht mehr stattfinden, sei es der Umschluss, der nicht mehr stattfindet, Besuchsverbote und so weiter. Ja.
Das ist richtig, weil, ja, wie gesagt, draußen hat sich das ja auch verschärft, aber es ist natürlich immer noch im Knast noch eine ganz andere Situation, weil die Gefangenen da rechtloser sind, also wenig Rechte haben. Was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass die Pandemie natürlich als Vorwand genommen wird, um gewisse Rechte, die erkämpft worden sind, rückgängig zu machen. Das ist draußen so, aber es ist natürlich im Knast, ist es noch viel drakonischer, noch viel verschärfter. Ich glaube, das hast du auch ganz gut so geschildert. Was mir aufgefallen ist in diesem Artikel, ihr habt ja verschiedene Länder betrachtet und was ich am interessantesten war eigentlich der Bericht über Italien, wo es ja diverse Aufstände, aber auch diverse Tote gab und wo es ganz viele Riots, Aufstände von Gefangenen gab, von sozialen Gefangenen, also die erstmal keine politische Geschichte haben, in Anführungsstrichen, genauso auch von politischen Gefangenen. Und vielleicht können wir das da mal so ein bisschen drüber reden. Und also mit Italien, soweit ich das weiß, gab es da 27 Aufstände und Italien ist die Population, die Knäste sind total überfüllt, also zu 131,1% überbelegt. Aber vielleicht kannst du das noch mal ein bisschen genauer machen mit Italien.
Was ja, da hast du recht. Erstmal muss man sagen, dass die Maßnahmen ähneln sich ja überall. Also die sind in Europa fast dieselben wie in Deutschland jetzt konkret. Also sprich, die Gefangenen werden isoliert, Besuchsrechte werden abgeschafft sozusagen. Es gibt keinen Umschluss mehr, keine Gemeinschaftsaktivitäten, keinen Gottesdienst oder ähnliches. Die Gefangenen verbringen wirklich 23 Stunden auf Zelle, können ihre Verwandten nicht sehen, können von außen nicht versorgt werden mit Lebensmitteln und Ähnlichem. Was jetzt in Deutschland ist das eher untypisch, aber in anderen Ländern, wie zum Beispiel in Italien, ist das normal, dass Angehörige ihre Gefangenen auch mit Lebensmitteln versorgen. Also die Maßnahmen und die Härte für die Gefangenen, die ist eigentlich in ganz Europa gegeben. Man muss auch sagen, dass in ganz Europa in verschiedensten Abstufungen die Gefangenen sich auch dagegen wehren. Also es ist kaum ein Land dabei, wo das widerspruchslos hingenommen wird. Aber du hast recht, in Italien war der Widerstand der Gefangenen am massivsten, nachdem die Regierung da im März, Anfang März angekündigt hat, die ihre Maßnahmen angekündigt hat, wie unter anderem die Besuchsverbote, hat das da das Fass zum Überlaufen gebracht und in 27 Knästen im ganzen Land zu massiven Revolten geführt, die eine Massivität hatten wie in den 70ern das letzte Mal. Ja. Ich kann jetzt auf ein paar, wie gesagt, in 27 Knästen fanden Revolten statt. Ich kann ein paar Beispiele nennen,
ja, das wär gut.
Um das so ein bisschen zu veranschaulichen. Zum Beispiel im Knast in Mondena gab's eine Gefangenenrevolte, bei der 9 Gefangene in den Kämpfen ums Leben gekommen sind. Da haben ca. 100 Gefangene die Anstalt besetzt, hauptsächlich die Dächer. Und haben dann ganz massiven Sachschaden angerichtet von über 500.000 Euro. Dann hast du den Knast in Bologna, wo es richtig doll abgegangen ist. Da haben die Gefangenen die Dächer hauptsächlich des Zentraltraktes besetzt. Und das gegen die anrückenden Carabinieri auch länger verteidigt. Und da in Bologna gab es da 22 Verletzte. In dieser Revolte, da sind 4 Fahrzeuge der Carabinieri komplett zerstört worden. Dann hast du im Knast in Foggia, haben Gefangene 72 Stunden rebelliert, bis das niedergeschlagen war. Auch da entstanden Sachschaden von über 500.000 Euro. 70 Gefangene sind da noch zusätzlich ausgebrochen, beziehungsweise haben es versucht. Die meisten davon haben sie wieder eingefangen. Denn im Knast in Trani, das ist ein Hochsicherheitsknast, da gab es massiven Widerstand, da wurden Feuer gelegt und auch Dächer besetzt und Gegenstände, halt die Polizei damit beworfen, um die an der Räumung zu hindern. Dann hast du einen Knast in San Vittore, auch da haben die Gefangenen das Dach besetzt, beziehungsweise Dächer besetzt, Barrikaden gebaut. Eine Gruppe, da hast du auch politische Gefangene inhaftiert, da hat eine Gruppe von Anarchisten und ehemaligen Brigadisten den Zugang verbarrikadiert und über einen längeren Zeitraum gegen die Carabinieri gehalten. Dann hast du den Knast im Melfi, auch da hast du 10 Stunden lang eine Revolte, bis die niedergeschlagen wurde. Auch da haben 200 Gefangene über eine längere Zeit die medizinische Station besetzt und Teile der rumliegenden Station. Dann hast du den Knast im Rebibia gehabt. Auch da haben Gefangene über mehrere Stunden die medizinische Station und die umliegenden Stationen besetzt, während draußen Angehörige vor dem Knast waren und sich da Straßenschlachten mit der Polizei liefert haben. Hauptsächlich Schwestern, Mütter und Partner der Gefangenen, also ist ein Männerknast gewesen. Ja, da, also in Italien ging es massiv zur Sache, ja.
Also es gibt da zumindest eine gute, heute heißt es ja Vernetzung zwischen Angehörigen und Gefangenen. Also so, man muss aber auch sagen, dass glaube ich 9 Gefangene tot bei diesen Auseinandersetzungen gestorben oder gefallen oder ermordet worden sind. Das ist ein Punkt. Und das andere war ja mit der, dass die Angehörigen sozusagen Verpflegung in die Knäste bringen, liegt natürlich daran, haben sie sich das erkämpft, das ist in Deutschland ja erstmal so nicht möglich, aber das Essen ist ja in Italien, das Knastessen, der Knastfraß besonders schlimm, so wie ich das mitbekomme. Das hat ja auch Andreas Krebs mal geschildert, dass man da eigentlich das gar nicht genießen kann. Ich glaube, das ist noch so ein weiterer Aspekt, der da auch eine ganz wichtige Rolle spielt.
Ja, das ist massiv so. Also wenn in Gesprächen mit Gefangenen, die in Italien mal gesessen haben wir das auch so erfahren, dass du da im Grunde bloß überleben kannst, dadurch, dass du dein Essen selber kochst da drinnen oder halt von deinen Angehörigen von draußen versorgt wirst. Aber das ist ja so ein Phänomen, das hast du ja quasi in den südeuropäischen Ländern, umso ärmer das Land, umso mehr bist du quasi auf die Angehörigen von draußen angewiesen, dass die dir irgendwie entweder Lebensmittel reinbringen können oder dir Geld überweisen, damit du da drinnen was kaufen kannst und nicht halt auf die Anstaltsverpflegung angewiesen bist. So, ja.
Das ist auf jeden Fall... Okay, weißt du oder wisst ihr, ob inzwischen diese Aufstände zu Ende sind? Ich meine, weil ja in dem Sinne, oder wie ist die Situation jetzt der Gefangenen in Italien? Also hat sich das jetzt wieder in Anführungsstrichen gelockert oder sind die immer noch ziemlich isoliert?
Na, du hast mit der Einführung der sogenannten Maßnahmen, sprich der Isolierung der Gefangenen, da ist einfach das Fass zum Überlaufen gebracht worden. Ich meine, das war ja auch so schon vorher voll, das Fass sozusagen, einfach durch die miesen Bedingungen, die du in den Knästen hast. Das kann man auch ganz gut bei uns im Gefangeneninfo nachlesen in den Schilderungen von Andreas Krebs, was du gerade selber meintest, der da momentan inhaftiert ist, dass es einfach katastrophal ist. Und denn diese Einschränkungen haben einfach das Fass zum Überlaufen gebracht und im ganzen Land einfach massiv zu Revolten geführt, die erstmal jetzt militärisch niedergeschlagen wurden sozusagen. Aber du hast hier und da immer mal wieder ein Aufflackern. Und das wird in dem Maße abnehmen, wie die Maßnahmen gelockert werden, denke ich. Ja.
Das wird sich zeigen, wie weit, aber die Frage ist natürlich, wie weit können dann diese Rechte wieder zurückerkämpft werden? Das ist ja auch, das ist ja jetzt nicht nur eine Frage jetzt von Italien, sondern es ist ja in Deutschland auch so, dass zum Beispiel quasi Demonstrationen nur beschränkt überhaupt nicht möglich sind. Das wäre dann ein anderes Thema. Und klar, was auffällt, dass in Italien ja insgesamt in den südlichen Ländern, in südeuropäischen Ländern auch eigentlich mehr Widerstand war gegen diese Corona-Maßnahmen, die ja zum Vorwand geworden, also Schutz ist ja okay, aber es ist ja sehr offensichtlich, dass das ja auch klassenspezifisch ist, dass gewisse Industriegebiete, Industriefirmen meinetwegen weiter produzieren sollten aufgrund des Profits und andere eben nicht oder gewisse kulturelle oder Kindertagesstätten. Aber das ist eine andere Debatte. Vielleicht so zum Schluss nochmal, also Italien war das, wo am meisten gelaufen ist. Könntest du vielleicht noch andere Länder nennen, wo was Besonderes war, also in Europa, aber ich glaube auch in Ländern wie Iran oder Kolumbien oder Brasilien, habt ihr geschrieben, war auch sehr viel los. Vielleicht kannst du da noch so zwei, drei Beispiele nennen.
Also wie ich schon meinte, die Maßnahmen, die ähneln sich ja weltweit. In der Regel geht es ja immer um Isolierung sozusagen der Gefangenen. Sie können nicht mehr arbeiten, können keine Besuche mehr empfangen und sitzen halt in ihrer Zelle. Das Problem, das hast du ja überall sozusagen auf der Welt und gerade in den armen Ländern, also in Lateinamerika ist es im Übrigen auch so, dass die Gefangenen hauptsächlich von ihren Angehörigen draußen mit Lebensmitteln versorgt werden. Auch da hat natürlich so ein Besuchsverbot fatale Folgen sozusagen für Gefangene, die jetzt nicht über Geld verfügen, wenn da keine Angehörigen mehr kommen können und keine Lebensmittel und Ähnliches mehr bringen können, hat das natürlich massive gesundheitliche Auswirkungen auch. Und das ist auch die zweite Ebene, die ich vorhin erwähnt habe, die da so ein bisschen mit reinspielt. Also in Europa richten sich die Proteste hauptsächlich, sage ich mal, die Proteste der Gefangenen hauptsächlich gegen diese repressiven Maßnahmen. Während es in Lateinamerika richten sich die auch gegen diese Maßnahmen, was ich gerade meinte, mit schon allein, was die Versorgung quasi mit Lebensmitteln angeht, ist ein Problem. Aber in Lateinamerika spielt die Rolle des Schutzes der Gefangenen auch nochmal eine massivere Rolle. Also da hast du zum Beispiel in Kolumbien hast du nach Bekanntgabe der Anti-Corona-Maßnahmen des Staates, auch da zu 14 Haftanstalten, massive Proteste, die in manchen auch in Revolten übergegangen sind, auch da mit Toten und Ähnlichem. Da hat die nationale Gefangenenbewegung sogar zu aufgefordert, also alle Gefangenen im kolumbianischen Staat dazu aufgefordert, an einem bestimmten Tag, der 18.3., am 18.3. Proteste zu starten sozusagen. Aber da bezog sich hauptsächlich auf die Versorgung mit Medikamenten und Präventionsmaßnahmen. Weil es ist ja so, die Gefängnisse sind alle überfüllt. In den armen Ländern noch mehr als in den wohlhabenderen, sag ich mal. Die Knäste sind einfach überfüllt. Da hast eine sehr hohe Konzentration an Menschen und die müssen sich auch irgendwie schützen. Und wie gesagt, da ist ja auch keinerlei hygienische Maßnahmen, wenig medizinische Versorgung und so. Das in Lateinamerika spielt der Schutz der Gefangenen vor dem Coronavirus auch noch eine massive Rolle bei den Protesten. Was ich gerade meinte, in Kolumbien hast du in 14 Haftanstalten nach der Bekanntgabe und nach der Aufforderung der nationalen Gefangenenbewegung in Kolumbien hast du massive Proteste gehabt. Die nationale Gefangenenbewegung forderte für die Proteste eine Verbesserung der Haftbedingungen, Bereitstellung von ausreichend Wasser, sowie Präventivmaßnahmen gegen den Coronavirus und eine ausreichende Versorgung mit Medikamenten. Also da hat das nochmal so ein bisschen anderen Einschlag. Dem Aufruf sind, wie gesagt, Gefangene in mindestens 14 Knästen gefolgt, besonders in den Hochsicherheitsknästen in Bogota und anderswo. Am Abend des 21.03. gingen diese Proteste in einigen Haftanstalten in offenere Wolken über, wo die Sicherheitskräfte mit massiver Gewalt und auch den Einsatz von Schusswaffen reagiert haben. Bei den Kämpfen in Kolumbien sind 25 Gefangene gestorben und mindestens 83 verletzt worden, 23 davon schwer. Auch 7 Beamte wurden verletzt, von denen 2 schwer. Aber es war ja nicht nur in Kolumbien so. Wie gesagt, an Betracht der fehlenden Schutzmaßnahmen für die Gefangenen und wirklich dieser extremen Überbelegung, die in Lateinamerika ca. 500%, eine Überbelegung von 500% beträgt, kam es auch überall auf dem Kontinent zu verschiedensten Knastrevolten und teilweise auch Massenausbrüchen. So zum Beispiel am 28.03. Wurde der erste Gefangene in einem chilenischen Knast positiv getestet, worauf in der besagten Anstalt sofort eine Revolte ausbrach, bei deren Niederschlagung 26 Gefangene schwer verletzt wurden. Oder am 20.03. kam es zu schweren Kämpfen in der Vollzugsanstalt in Mexiko, wo Häftlinge das Sicherheitspersonal angegriffen haben. Auch da starben 3 Gefangene bei den Auseinandersetzungen. Manchen ist auch die Flucht gelungen. Was sehr interessant ist, am 16.03. Gelangen in Brasilien über 1300 Gefangenen die Flucht. 900 Gefangene flohen aus dem offenen Vollzug in Mirandopolis. Und 300 Gefangene flohen aus einer Haftanstalt in Mongagua und weitere 30 aus dem Knast in Taubata.
Vielleicht sollten wir noch mal kurz ein Resümee ziehen. Also auf jeden Fall gab es sehr viele Aufstände. Ich denke, aus deinen Schilderungen wurde auch klar, wie prekär, wie drakonisch die Lage gerade in Lateinamerika ist für die Gefangenen. Also dass sie da wirklich im Grunde genommen ihr Leben kämpfen und dann auch Opfer, das heißt auch den eigenen Tod in Kauf nehmen, weil es kann nur besser werden, also wenn man sich wehrt. Also das habe ich so aus deinen Schilderungen so mitbekommen. Weil wir müssen so auch langsam so zum Ende kommen, weil es gibt noch Leute, die sich noch melden wollen. Kannst du ja vielleicht zum Schluss noch was sagen, also ein Resümee, also jetzt habe ich versucht, ein Resümee zu ziehen, aber du kannst das wahrscheinlich genauso gut wie
ich. Ja, ich würd mich dem, was du gesagt hast, da anschließen im Grunde. Also es kommt jetzt auf die Gefangenen an und die Kampfbereitschaft der Gefangenen, wie viel von diesen repressiven Maßnahmen im Endeffekt wieder zurückgenommen werden. Und das ist auch eine Verpflichtung für uns draußen, sozusagen die Gefangenen zu unterstützen, jetzt in den Kämpfen, die kommen werden, und allgemein dafür zu sorgen, dass sie nicht isoliert sind. Sprich, Briefe schreiben, irgendwie in Kontakt bleiben, den Leuten zeigen, dass sie nicht allein sind. Und wie gesagt, wir sollten sie unterstützen, wenn es darum geht, die erkämpften Rechte jetzt auch wieder durchzusetzen, sozusagen.
Und wir müssen das draußen ja auch wieder machen.